Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Was wird aus dem Opernbetrieb in Zeiten von Corona? Darum ging es auf der virtuellen Opera-Europa-Konferenz. Wir waren dabei. Vexation, das bedeutet Quälereien und ist der Titel eines Klavierbandwurms von Erik Satie. 20 Stunden dauert das Stück und der Pianist Igor Levit spielt es ab morgen Mittag im Livestream. Vorab ist er gleich bei uns. In zwei neuen Ausstellungen geht es um die Zukunft unserer Ernährung und um gestalterische Ideen für Utopien. Und dann reden wir noch über Donald Trumps Lieblingsfeinde, CNN und Twitter. An diesem Wochenende sollte in Helsinki die Opera-Europa-Konferenz stattfinden, eine der wichtigsten Opernkonferenzen weltweit. Auch sie wurde nun in den virtuellen Raum verlegt und unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs hat sich gestern und heute dazu gezoomt. Guten Abend, Herr Fuchs.
Einen schönen guten Abend.
Inhaltlich stand die Konferenz natürlich ganz im Zeichen von Corona, denn auch der Opernbetrieb ist besonders stark betroffen. Umso wichtiger dieser Informationsaustausch und die Möglichkeit, sich zu vernetzen, zusammenzuschließen, noch stärker miteinander zu kooperieren. Wie war das? Haben sich da erstmal alle gegenseitig ihr Leid geklagt?
Ja, ein bisschen war das schon so. Es herrschte aber dann ein vorsichtiger Optimismus. Man merkte also, wenn dann eine Intendantin, ein Intendant aus von einer Institution sagte, ja, also bei uns ist es so, es könnte in zwei Monaten in dem und so aussehen, dann übernahm das einer der Leiter, Nicholas Payne, der lange die English National Opera auch geleitet hat in London. Der hat dann das gleich zum Anlass genommen für ein bisschen, ja, mit leichtem britischen Understatement, aber ein bisschen positiv irgendwie in die Zukunft zu schauen und so ein bisschen auch mit Augenzwinkern das zu sehen. Also man hat sich an den paar positiven Nachrichten doch dann eigentlich ja aufgehalten, ein bisschen durchgehangelt.
Besonders schwierig ist die Situation für Co-Produktionen. Die sind ja gang und gäbe. Denn es gibt nicht überall dieselben Lockerungsregelungen. Zum Teil sind Solisten beteiligt, die aus Ländern kommen, mit denen noch gar kein Reiseverkehr in Sicht ist. Was gibt es dazu Neues?
Ja, das ist tatsächlich die Kernfrage immer wieder gewesen und es gibt im Rahmen dieser Konferenz, die ja regelmäßig stattfindet, dann nicht zugänglich für Journalisten, auch noch immer so eine Plattform, wo man sich eben austauscht, was Koproduktion betrifft. Man hörte aber dann zunehmend, dass das natürlich schwierig ist, beziehungsweise fast unmöglich ist. Da geht es dann darum, dass drei Häuser zusammenarbeiten. Im ersten Haus ist die Premiere angesetzt gewesen, die zahlen auch am meisten und dann geht es ans zweite und ans dritte Haus. Und keines der drei Häuser weiß letztendlich, wie das aussieht, auch in ein paar Monaten oder in einem Jahr. Keiner weiß, wie das aussieht mit den Sicherheitsvorkehrungen oder den Hygienebestimmungen in dem jeweiligen Land. Das heißt, die Koproduktionen, denke ich, sind auf absehbare Zeit ja ziemlich erledigt erstmal. Es gab ein paar ganz interessante Zahlen im Übrigen auch zu dem, was jetzt schon an Schaden, an Verlust entstanden ist. Und zwar die Mitglieder von Opera Europe, die haben gesagt, das sind 400 Millionen Euro. Im Moment ist der Verlust schon bei den Häusern, die in dieser Institution Mitglied sind. Das sind sehr viele. Ungefähr ein Viertel der Mitglieder haben Subventionskürzungen bereits bekommen oder warten darauf, dass die kommen. Und immerhin wollen 80% der Häuser, die da Mitglied sind, wollen zumindest ihre Künstlerinnen und Künstler und auch die Gäste mehr oder minder noch voll bezahlen. Das ist ja etwas, was auch bei uns oft diskutiert wird, wie das eigentlich mit den Verträgen ist. Also da sind zumindest 4/5 im Moment dabei, das voll bezahlen zu wollen.
Wer hat denn aus Deutschland teilgenommen an der Konferenz?
Das war Laura Berman, die im Moment in Hannover ist, vorher in Basel war. Das war ganz interessant. Sie hat berichtet, dass, was es die Staatsoper Hannover betrifft, dass dort von Regierungsseite aus sofort, nachdem das Theater schließen musste, der Hinweis oder die Aufforderung kam, jetzt Leute zu entlassen. Das war mir also doch neu. Das hat Berman gesagt, nicht einen einzigen oder eine einzige geben wir hier frei. Das bleibt alles so. Es kommt überhaupt nicht in Frage. Und damit hat sie sich dann durchgesetzt und das Ganze wird natürlich auch dort wie andernorts über Kurzarbeit gelöst.
So eine Opernkonferenz in Krisenzeiten bietet sicher Raum für ein großes Brainstorming darüber, wie man sich jetzt auf einen Neubeginn, auf eine neue Zeit einstellen kann. Was gab es da für Impulse?
sehr interessante Vorschläge und auch Dinge, die schon ganz konkret entstehen. Sophie de Lint in Amsterdam, die dort das Opernhaus leitet, hat gesagt, es ist völlig illusorisch, mit großen Stücken auch im Herbst jetzt irgendwie zu starten. Und sie hat was gemacht, das war für das nächste Frühjahr geplant, nämlich Nachwuchskomponistinnen und Komponisten mit Stücken zu beauftragen für ein Opernfestival, das dort immer jährlich stattfindet. Das wird jetzt vorgezogen auf September, weil das sind eben kleine Stücke, die nicht sehr aufwendig sind und die jetzt auch nicht ein 1000-Personen-Publikum irgendwie erwarten. Und damit kann man das dann realisieren. Das ist also die eine Möglichkeit, den Spielplan nicht abzuspecken, sondern ein bisschen umzubauen und Dinge vorzuziehen, Sachen zu verschieben. Ganz interessant und auch ein bisschen skurril fand ich einen Vorschlag von Aviel Kahn, der gestern auch moderiert hat. Der ist Intendant in Genf. Er hat gesagt, man könnte vielleicht so ein Abo-Modell für ältere Besucher sich überlegen, dass die gleichsam, wenn sie sich auch nicht trauen, in die Oper zu gehen, bezahlen, ja, für einen Opernstream und damit auch ermöglichen, dass der Laden weiterläuft und die Jüngeren in die Oper kommen. Das war ein Vorschlag. Bisschen skurril, aber ich meine, Not macht erfinderisch letztendlich. Gut, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist. Vielleicht gibt es in Genf durchaus da die Genfer See-Elite, die das durchaus bezahlen würde, wo ja übrigens sowieso sehr viel über Sponsoren läuft. Also vielleicht ist es in dem Kontext gar keine so absurde Idee. Sie ist nur, glaube ich, für Deutschland nicht praktikabel. Mhm.
Kurz noch, was ist im Moment im Opernbetrieb der schlimmste Job?
Ich denke, wenn man beim sogenannten KBB ist und dort arbeitet, also das künstlerische Betriebsbüro, denn da hört man also Horrormeldungen, das ist ja völlig klar. Die müssen wirklich auf absehbare Zeit Verträge neu machen, wieder stornieren, schauen, was sie in der Luft halten können, hin und her schieben. Ist eigentlich eine unmögliche Aufgabe, die aber trotzdem bewältigt werden muss, denn es wird ja in absehbarer Zeit wieder gespielt werden.
Was wird aus der Oper in Zeiten von Corona? Jörn-Florian Fuchs hat online an der Opera-Europa-Konferenz teilgenommen, die Ergebnisse für uns zusammengefasst. Herzlichen Dank und ich hoffe, dass wir Sie dann auch bald wieder als Live-Kritiker hören. Schönen
Abend. Ich hoffe, gerne. Schönen Abend.
Der Pianist Igor Levit hat in diesen Corona-Wochen schon viele Abende Live-Konzerte aus seinem Wohnzimmer gestreamt. An diesem Pfingstwochenende geht er noch einen Schritt weiter. Samstagmittag um 14 Uhr beginnt der Livestream eines Konzerts, das, wenn alles gut geht, 20 Stunden dauern wird. Igor Levit hat sich Erik Satis Vexation vorgenommen und vorab erreichen wir ihn am Telefon. Igor Levit, guten Abend.
Guten Abend, ich freue mich sehr.
Haben Sie das Stück schon jemals in voller Länge gespielt?
Nein, also ich saß auch noch nie länger als 2,5 Stunden am Klavier. Also ich meine, das Stück ist ja ein einziges Rätsel. In voller Länge kann man sagen, dauert das 1,5 Minuten, weil dieses Modell nur ganz kurz ist. Aber klare Antwort ist nein. Also das ist auch für mich eine gänzlich neue, aber gerade irgendwie sehr notwendige Erfahrung.
Also die Partitur passt auf eine Seite. Das sind ständige Wiederholungen. Vexation, das bedeutet Quälereien. Warum passt dieses Stück für Sie genau in unsere jetzige Zeit?
Wissen Sie, ich kann ja immer nur von mir ausgehen. Und dieses Stück passt gerade in meine Zeit. Und ich glaube nach vielen Gesprächen auch in die Zeit vieler Kolleginnen und Kollegen, weil es eine Zeit ist, die eine bestimmte Form von Monotonie in sich trägt. Und Ungewissheit und Unsicherheit und auch eine Art Perspektivlosigkeit für die performenden Künstler dieser Welt. Ich meine, nicht nur in Deutschland, auch international. Es ist ja wirklich weltweit in allen Ländern auf einmal die Möglichkeit weggebrochen, auf der Bühne zu stehen. Und das soll jetzt kein Aufruf sein, alles wieder regelfrei aufzumachen. Niemand von Verstand verlangt das. Aber die Aufmerksamkeit sollte schon auch nicht weggehen darauf, dass sehr, sehr viele Lebensentwürfe einfach zusammengebrochen sind. Und das ist sehr, sehr schwer, damit umzugehen. Und da spreche ich wieder von mir. Und es ist eine zutiefst verunsichernde und ja auch ein Stück weit zur Verzweiflung treibende Zeit.
Hilft Ihnen das dann konkret, auch solche Musik zu spielen? Weil das hat ja fast was Märtyrerhaftes.
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Da ich dieses Stück noch nicht gespielt habe, kann ich Ihnen das nicht sagen. Musik zu machen in dieser Zeit, ich meine, ich habe ja beinahe täglich von zu Hause aus gespielt, zu wissen, dass da Menschen sind, online, mit denen ich das teilen kann, Menschen sind, die mir in dieser Zeit buchstäblich ihre Zeit schenken, um Töne zu hören und Musik zu machen, das hat mich wirklich gerettet, ganz eindeutig. Das war eine mentale und emotionale Rettung. Insofern, Musik machen in dieser Zeit hilft, aber es macht die Unsicherheit nicht weg.
Wie wollen Sie diesen Marathon durchhalten?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich werde mich hinsetzen und anfangen zu spielen. Ich kann mich auch nicht darauf vorbereiten. Wie dann auch? Ich kann mich auch nicht auf diese Zeit vorbereiten. Wie dann auch? Das ist für mich jetzt einfach eine, ich habe das aufgeschrieben gestern, das ist eine Art stummer Schrei, dieses Stück. Weil es ja im Grunde jede klassische Form von musikalischem Inhalt entbehrt. Es ist ein Modell und es wird monoton immer und 840 Mal wiederholt.
Zählen Sie damit? Wie machen Sie das?
Ich habe 840 Seiten auf dem Flügel und wenn die Seiten mal aus sind, dann ist das Stück aus.
Was hat denn Satie dabei im Sinn gehabt, als er das
komponiert hat? Niemand weiß das.
Komponiert
Aber bei Satie weiß man irgendwie überhaupt gar nichts. Niemand weiß das. Ich meine, John Cage hat das Stück ja uraufgeführt und zusammen mit vielen anderen Kollegen. Und es passte natürlich auch irgendwie in diese Zeit der 40er, 50er, 60er Jahre mit diesen wahnsinnig langen Performances. Niemand weiß, was Satie damit gemeint hat. Für mich stellt dieses Stück eine Vorstufe dar zur Stille. Also wenn Musik als solche nur noch eine Aufeinanderfolge von Tönen sind, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, meiner Meinung nach das, was dann John Cage in seinen legendären 4 Minuten 33 gemacht hat, nämlich Musik abzugeben an uns und an Lebensgeräusche. Dann der nächste Schritt ist dann die elektronische Musik. Also es ist ein revolutionäres und ein einzigartiges Stück, diese Vexation. Was sie genau sind und was da dahinter stand, darüber zerbrechen sich, seit dieses Stück aufgetaucht ist, alle die Köpfe. Ich habe da auch keine Antwort drauf.
Wenn man das jetzt morgen hört, morgen tagsüber ab mittags, die ganze Nacht dann hindurch bis Sonntagmittag, wenn man sich wirklich darauf einlässt, hat das sicher auch was Meditatives, also wirklich Konzentration auf das Hier und Jetzt.
Ja, also anders kann ich das für mich auch gar nicht schaffen. Aber dieses Stück hat auch etwas wohltuend Unhierarchisches. Auf eine Art beinahe etwas Urdemokratisches. Es gibt sehr viele Menschen, die dann sagen, ja, Streams sind schwierig, weil Menschen klicken da kurz rein, bleiben 2 Minuten hängen, sind dann wieder weg, bekommen die Stücke nicht mit. Das ist alles in diesem Stück ad absurdum geführt, weil im Grunde dauert Vexation nur 1,5 Minuten. Das heißt, jede und jeder, die da reinklickt und auch nur 2 Minuten hört, hat das ganze Stück gehört. Es ist unglaublich hierarchiefrei. Es geht nur um die Erfahrung selbst und in die gehe ich morgen rein.
Haben Sie bei Ihren Streams eigentlich auch irgendeinen Spendenbutton?
Ich bin sehr engagiert, was Spenden angeht, an Künstlerinnen und Künstler im Hintergrund, aber nicht konkret bei den gestreamten Konzerten.
In vielen gesellschaftlichen Bereichen gibt es jetzt nach und nach Lockerungen. Wir erreichen Sie auch gerade draußen, kurz nach dem Essen in einem Restaurant. Wann und wie wird es für Sie weitergehen? Gibt es irgendeine Vorstellung von Ihrer näheren Zukunft?
Es gibt die ersten Schritte. Wir haben in Deutschland, Gott sei Dank, ein doch politisches Verständnis für die Wichtigkeit der Kulturwelt. Aber zur Wahrheit gehört, es gibt Öffnungsperspektiven. Aber diese Öffnungsperspektiven sind verständlicherweise sehr, sehr vorsichtig. Und es sind Bedingungen, zu denen viele Veranstalterinnen und Veranstalter eigentlich kaum wirtschaften können. Das heißt, es ist noch nicht ausgemacht, wie es weitergehen wird. Ich weiß, dass ich einige Konzerte spielen werde, vor einer kleinen Anzahl vom Publikum. Aber wie das weitergeht, das weiß niemand. Auch das trägt zur Unsicherheit bei.
Wo werden Sie denn morgen Abend spielen? Wieder zu Hause?
Nein, ich werde morgen in einem wunderbaren Aufnahmestudio in Pankow spielen, im Berliner B-Sharp.
Und da werden Sie dann hoffentlich aber auch mit was zu essen und was zu trinken versorgt, über 20 Stunden.
Also ich habe sehr viel zu trinken und habe auch ein bisschen was zu essen. Aber wahrscheinlich werde ich gar nicht so viel an Essen denken.
Der Pianist Igor Levit. Am Samstag beginnt er um 14 Uhr mit dem 20-stündigen Livestream seiner Aufführung der Vexation von Erik Satie. Das wird auf mehreren Plattformen gestreamt, darunter auch auf Igor Levits Twitter- und Instagram-Accounts. Halten Sie gut durch und danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr. Alles Gute. Tschüss.
Tschüss. Essen ist lebensnotwendig und doch weit mehr als ein reines Überlebensmittel. Es führt Menschen zusammen, schafft Erinnerungen und Genuss, Identität und Kultur. Auf den ersten Blick ist es eine private Angelegenheit, auf den zweiten Blick aber auch ein politischer Akt. Denn wir alle sind Teil eines globalen Ernährungssystems, das Milliarden Menschen satt macht und zugleich mehr als 800 Millionen Menschen hungern lässt. So werden wir eingeführt in die neue Sonderausstellung des Dresdner Hygienemuseums Future Food – Essen für die Welt von morgen. Kuratorin und Projektleiterin ist Viktoria Krason. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Die Ausstellung sollte schon am 21. März eröffnet werden. Corona kam anscheinend auch hier dazwischen. Wie ist das, eine fertige Ausstellung aus dem Dornröschenschlaf zu holen? Einfach nochmal alles abstauben oder haben Sie an der Präsentation noch nachjustiert?
Nein, wir haben noch nachjustiert. Also erstens haben wir nachjustiert, weil wir die Ausstellung quasi Corona-sicher machen wollten, soweit das möglich war. Und das brachte einige Umarbeiten mit sich. Und zweitens haben wir tatsächlich die Zeit auch genutzt, um einige Dinge noch etwas besser zu machen, als sie geworden wären bis zum 21. März. Und haben die Zeit also genutzt. Das heißt, die Ausstellung schlief nicht vollkommen, aber es lief alles etwas langsamer in den letzten Wochen.
Kommen wir auf den Inhalt. Es ist eine bittere Tatsache, dass je mehr Lebensmittel zur Verfügung stehen, das Wissen darüber immer weniger wird. Die globale Ernährungswirtschaft entfremdet die Menschen zunehmend von den natürlichen Anbau- und Herstellungsprozessen. Dazu kommt der Klimawandel und vieles mehr. Wie also lässt sich das komplexe System von Ernährung neu denken, Frau Krason? Wie haben Sie sich dieser ja eigentlich nicht neuen Frage genähert?
Indem wir zuerst uns gefragt haben, was die größten Probleme sind, die wir heute diskutieren und mit denen wir uns beschäftigen müssen. Das sind eben die von Ihnen genannten und haben daraufhin dann nach Projekten, Ideen, Ansätzen gesucht, die auf diese Fragen antworten. Und das sind eben meistens keine Fragen, die mit einer Lösung für diese gesamte Gemengelage an Problemen aufkommen können, sondern eben einzelne Initiativen, einzelne Projekte, tatsächlich dann in der Ausstellung Geräte, Instrumente und Anbaumethoden, die wir vorstellen, die das Ganze etwas konkret machen.
Geben Sie uns Beispiele.
Zum Beispiel, wenn man sich in der Landwirtschaft umschaut, Forschungsprojekte aus der Robotik und Digitalisierung, die darauf hinarbeiten, die Menge von Pestiziden zu reduzieren, Projekte, die Pflanzenzucht durch technische Mittel quasi in einem technisierten Gewächshaus, wie es vor kurzem eröffnet wurde, in Gartersleben, die Pflanzenkulturhalle, die Möglichkeit haben, Wachstumsbedingungen von Pflanzen präzise einzustellen in diesem Gewächshaus und so eben nach Sorten zu suchen, die auch dem Klimawandel gewachsen sein könnten. Das wären technische Ansätze. Auf der anderen Seite gibt es eben auch in der alternativen Landwirtschaft Methoden, die auf den Synergieeffekten der natürlichen Kräfte von Pflanzen und Tieren basieren. Zum Beispiel das Rice Duck Farming in den asiatischen Ländern.
Das was?
Rice Duck Farming.
Aha, also Reis und Enten?
Reis und Enten, genau. Mhm. Also Enten werden schwimmen gelassen in Reisfeldern, essen das Unkraut und düngen die Reisfelder. Das wäre so ein Synergieeffekt zwischen Pflanzen und Tieren, der eben natürlich funktioniert. Also solche verschiedenen Arten von Projekten und Ansätzen zeigen wir in der Ausstellung.
Das Dresdner Hygienemuseum ist ja bekannt dafür, immer Wissen aus ganz verschiedenen Bereichen miteinander zu verknüpfen und dann das Ganze möglichst interessant, aber eben auch sinnlich aufzubereiten. Was für eine Form haben Sie da gefunden? Was erlebt man in der Ausstellung? Schwimmen die Enten durch den Reis?
Das tun sie in dem Bereich jetzt gerade nicht, aber also einerseits arbeiten wir mit Szenografie, wie es eben häufig im Hygienemuseum der Fall ist. Wir haben hier zusammengearbeitet mit einem Ausstellungsbüro aus Basel, genannt Grönland Basel, die Ausstellungsabteilung eingebettet haben in reale Räume, also Räume, die wir aus dem Leben kennen, ein Gewächshaus, eine Logistikhalle, ein Logistikzentrum und ein Supermarkt, was alleine an sich schon diese verschiedenen Ideen und Visionen einen gewissen Hintergrund bietet und das Ganze anschaulicher macht. Dazu gibt es aber auch viele interaktive Stationen, bei denen man Dinge in die Hand nehmen kann und ein besseres Gespür finden kann für bestimmte Produkte.
Wie geht das in Zeiten von Corona?
Es ist im Moment noch eingeschränkt. Also wir können die Informationen digital abrufbar machen, das ist möglich. Aber ansonsten müssen wir gewisse interaktive Stationen eben unterbinden, bis auf Weiteres. Das wird später aber hoffentlich dann wieder möglich sein.
Es geht ja auch um die Frage, wer das Umdenken und so einen Kurswechsel in der Ernährungspolitik steuern sollte. Also die Politik, NGOs, die Zivilgesellschaft oder wir Konsumentinnen und Konsumenten selbst.
Also da haben wir uns bewusst dafür entschieden, alle 3, 4 Akteure, Hauptakteursgruppen vorzustellen. Wir sind der Auffassung, dass es eigentlich nur gemeinsam geht und nicht möglich ist, wenn eine dieser Gruppen ausschert. Und das merkt man an vielen Problemen, wie zum Beispiel gerade dem Umgang mit Fleisch, Fleischkonsum und Fleischherstellung. Es findet ja in den Diskussionen immer so eine Tendenz statt, dass man sich gegenseitig die Schuld zuschiebt, dass die einen nicht bereit sind, höhere Preise für eine bessere Tierhaltung zu zahlen und die Konsumenten gleichzeitig möchten, dass nur Fleisch angeboten wird, das aus guter Tierhaltung kommt und möglichst günstig ist. Und das gilt für viele Bereiche, dass man sich dort eigentlich gegenseitig entgegenkommen müsste.
Vieles von dem, was Sie jetzt erzählt haben, kommt einem bekannt vor. Was war für Sie der größte Aha-Effekt bei der Arbeit an diesem Projekt?
Also für mich war am überraschendsten waren die Möglichkeiten der Do-it-yourself-Bewegung, die gerade in den USA, aber auch in Japan sehr stark ist. Also dort in Japan zum Beispiel gibt es Ansätze dazu, also Bestrebungen, In-vitro-Fleisch so herzustellen, dass es jeder Einzelne in seiner eigenen Küche herstellen könnte, um gerade neue Techniken wie diese dem Einfluss großer Konzerne zu entziehen. Und dass man an solchen eigentlich sehr komplexen Techniken arbeitet und die zu demokratisieren versucht, das fand ich sehr spannend.
Der Genuss und die Kultur des Essens sollen bei so einer Ausstellung nicht fehlen. Wie machen Sie uns den Mund dort wässrig?
Also es geht in dieser Ausstellung nicht alleine um die großen ökologischen und sozialen Probleme des Ernährungssystems, sondern es geht auch darum, wie wir essen, also welche neuen Umgangsformen durch neue Medien wir im Moment im Zusammenhang mit Essen erfahren, also gerade digitale Essenskulturen auf Fotoplattformen und Videoplattformen, wo besonders ästhetisches Essen, also schön angerichtetes Essen und schmackhaftes Essen auch häufig verbunden wird mit zwischenmenschlichen Geschichten. Das ist alles sehr anregend und schön anzusehen und macht auch Lust auf Essen.
Future Food, Essen für die Welt von morgen. Die neue Sonderausstellung im Dresdner Hygienemuseum ist bis zum 21. Februar nächsten Jahres zu sehen. Kuratiert hat sie Viktoria Krason. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Als Reaktion auf die Corona-Pandemie präsentieren 21 internationale Filmfestspiele seit heute auf YouTube ein kostenloses Online-Filmfestival. Unter dem Titel We Are One werden 10 Tage lang Spielfilme, Kurz- und Dokumentarfilme, Musik sowie virtuelle runde Tische angeboten. Mit dabei sind neben der Berlinale die Festspiele von Cannes, Venedig und Toronto. Berlinale Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek hofft, Anfang 2021 mit einer halbwegs gut funktionierenden Berlinale an den Start gehen zu können. Mit dem gemeinsamen Online-Festival wolle man sich jetzt solidarisch zeigen mit den Festivals, die ausfallen.
Insofern haben wir alle, denke ich, ein Programm zusammengestellt, das mit unserem Verständnis auch vom Kino, von unserem Festival zusammenhängt. Wir haben den Eindruck gehabt, dass wir diese Solidarität unbedingt zeigen wollen und den Festivals auch unter die Arme greifen wollen, in der Hinsicht, dass sie auf die Art und Weise die Aufmerksamkeit bekommen, die sie sonst, wenn sie gar nicht stattfinden, einfach nicht bekommen würden.
Der Betreiber des Berliner Kinos Colosseum hat Insolvenz angemeldet. Wegen des Coronavirus habe das Colosseum seinen Betrieb wie alle anderen deutschen Kinos im März einstellen müssen, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter in Berlin mit. Der über 2 Monate andauernde Umsatzausfall habe schließlich zum Insolvenzantrag des Unternehmens geführt. Das Kino im Stadtteil Prenzlauer Berg wurde vor rund 100 Jahren gegründet. Anfang der 1990er Jahre hatte der Filmproduzent Arthur Brauner das Gebäude von der Treuhand gekauft und zum Multiplex-Kino umbauen lassen. Der Intendant und Geschäftsführer der Alten Oper Frankfurt am Main, Stefan Pauli, verlässt das Haus nach 8,5 Jahren. Der 48 Jahre alte Kulturmanager wird ab dem 1. Juli die Intendanz der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien übernehmen, teilte das Konzert- und Kongresszentrum mit. Seine Nachfolge tritt Markus Fein an, der derzeit noch die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern leitet. Nach 5 Jahren Intendanz verabschiedet sich Matthias Lilienthal von den Münchner Kammerspielen mit einer Party im Olympiastadion, wohl um den Corona-gemäßen Sicherheitsabstand einhalten zu können. Die Abschiedstour beginnt mit 2 Premieren, die ursprünglich für April geplant waren und jetzt am 15. Juni stattfinden sollen. Da die Bühnen der Kammerspiele nur eingeschränkt nutzbar sind, will das Ensemble auch die Stadt bespielen. Beispielsweise sollen bereits gebuchte Plakatflächen als Bühne genutzt werden. Zum Schluss ist dann am 17. Juli eine Abschlussveranstaltung mit dem gesamten Ensemble und Team geplant, im Olympiastadion mit ganz viel Platz.
Im Corona-Lockdown haben wir geradezu dystopische Stimmungen erlebt, wie ganze Großstädte aussterben. Kein Verkehr, kein Geschäftsleben. Plötzlich war das Realität. Doch gerade jetzt braucht es Utopien, Visionen einer besseren Welt. Das neue Museum Nürnberg widmet Ihnen eine Ausstellung. Was, wenn, ist sie überschrieben? Und Tobias Krone nimmt uns mit auf einen Parcours, der den Utopiebegriff neu verortet in Kunst, Architektur und Design.
Es geht durch die Tür. Ein paar Stufen hinauf, ein paar Stufen wieder hinunter. Am Anfang der Ausstellung Was, wenn, steht man in einer Art Amphitheater in Europa Blau. Eine Installation des Kollektivs Traumnovelle, das an der vergangenen Architekturbiennale teilgenommen hat. Die Kuratorin Franziska Stör.
In Venedig war das eine Installation, die den nationalen Pavillon im wahrsten Sinne des Wortes gesprengt hat. Die Idee des Kollektivs war tatsächlich zu sagen, wir brauchen nicht nur diese parlamentarischen, demokratischen Strukturen, sondern wir brauchen auch Orte, in denen sich die Bürger treffen können, in denen es einen Austausch zwischen allen Gesellschaftsschichten gibt.
Utopien, die seien gerade jetzt in Zeiten der Krise wieder nötig, findet Franziska Stör. Mit ihrer Ausstellung folgt sie der modernen Definition der Soziologin Ruth Levitas, die Utopie als Methode versteht.
Sie alle kennen unsere Headlines in den Zeitungen, die groß dystopisch sind, wo es immer darum geht, wie wollen wir es eigentlich nicht machen, diese negative Duktus. Und diesen Impuls sozusagen will die Ausstellung etwa entgegentreten und zeigen, wenn wir wirklich darüber nachdenken wollen, wie wir leben wollen, brauchen wir eine Art geistigen Freiraum, um uns wirklich zu fragen, wie wir die Gesellschaft gestalten können.
Zunächst einmal wagt sie einen Rückblick auf die letzte große utopische Epoche, etwa das Architektenteam Wei, das alle möglichen brutalistischen Wolkenkratzerträume der 60er und 70er auf einer Tapete vereinigt. Was damals vorrangig männliche Stadtplaner und Science-Fiction-Autoren imaginierten, wirkt heute eher dystopisch. Die Ausführung scheiterte oft an Geld. Die Realität ist seit jeher der Feind von Utopie. Dafür hat Kuratorin Franziska Stör eine eindrückliche Metapher gefunden.
Das ist eine Installation des Designer-Duos Mischa Traxler. Es geht um die Fragilität der Utopie in dieser Installation. Es hat die Form eigentlich eines Mobiles, zumindest ist man daran erinnert. Es sind Stäbe, an deren Enden Lichtballons hängen. Wenn man durchgeht, gerät das Ganze in Bewegung, Lichter gehen aus. Und insofern ist das ein Bild sozusagen für die Fragilität der Utopie.
Doch wie sehen die Utopien der Gegenwart aus? Auf jeden Fall ironischer. Die Künstlerin Paula Piwi hat sich daran gemacht, ein Foto ihrer Lieblingsinsel Alicudi im Maßstab 1:1 auf PVC auszudrucken. Man kann die riesenhaften Rollen in der Ausstellung bestaunen, die nur einen winzigen Teil des aberwitzigen Projekts ausmachen. Das KünstlerInnen-Duo Danny und Rabbi baut sich mal kubistisch, mal kugelig geformte Babyroboter und bemuttert sie in einer Videoperformance auf das Allerherzigste.
Es gibt zum Beispiel hier, das ist der Neurotic One, der Neurotische. Er ist extrem sensibel und damit gut für Sicherheitsaufgaben geeignet. Aber wie Sie sehen, er kann sich eigentlich nicht so richtig gut bewegen. Er kann sich im Kreis drehen, aber das heißt, er ist auch auf den Menschen angewiesen.
Franziska Stör ist eine witzige, vielfältige, pointierte Präsentation von utopischen Entwürfen gelungen. Allein, ob diese wirklich zuversichtlich stimmen, lässt sich diskutieren. Im sogenannten Speculative Design ist ein Trend erkennbar. Es ist der separierte Mensch. So will der spekulative Architekt Liam Young in seiner Virtual Reality Simulation namens Planet City die Menschheit in Wolkenkratzertürme stapeln, um nebenan der Natur genügend Raum zu lassen. Noch radikaler ist die britische Designerin Alexandra Daisy Ginsberg, die in einer 12-Kanal-Installation gleich einmal diverse virtuelle Ansichten vom Planeten Mars als Refugium der Pflanzenwelt zeigt. Bilder eines heranwachsenden Paradieses. Bewusst ohne Menschen. Eine Frage drängt sich auf.
Muss der Mensch verschwinden? Also ist das die Utopie der heutigen Zeit? Also der Ansicht dieses Knospengeistes nach schon.
Der Berliner Künstler Christian Ohrendt vom Kollektiv Böhler und Ohrendt steht vor einer Art Raumschiff in Form einer geschlossenen Lotusblüte. Ein Fremdkörper im sachlichen Museumsfoyer. Sie ist begehbar. Die Wände zieren Tiere, die gegen das Aussterben von Pflanzen demonstrieren. Die Stimme des Knospengeistes fordert einen auf, zu entspannen.
Everything is okay.
Schnell wird hier klar, diese Utopie ist nur scheinbar für den Menschen gemacht. Im heimlich-unheimlichen Uterus der Lotusblüte hängen Aquarelle, die in neoromantischen Sonnenuntergangsfarben den Plan offenbaren.
Dass eben im ersten Bild dieser Knospengeist den Tieren erscheint und ihnen offenbar den Auftrag gibt, diese Art Arche zu bauen. Im vierten Bild ist das Fahrzeug fertig, die Menschen begeben sich in das Fahrzeug. Im fünften Bild entfernen sie sich an diesen besseren Ort.
Vielleicht ja auf den Mars, wenn das Gras dort grün genug ist.
Genau. Was, wenn? Zum Utopischen in Kunst, Architektur und Design. Die Nürnberger Ausstellung ist bis zum 20. September im Neuen Museum zu sehen. In diesen Minuten ist Donald Trump gleich zweimal auf der Startseite von CNN mit einer scharfen Attacke gegen China und dem Abbruch der Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation. Vor genau 40 Jahren ging der erste klassische Nachrichtenkanal an den Start. Heute ist CNN eine etablierte globale Medienmarke und der Lieblingsfeind von Trump.
Good evening, I'm David Walker.
And I'm Lois Hart. Now here's the news.
Fast beiläufig begann am frühen Abend des 1. Juni 1980 in einem umgebauten Country Club in Atlanta ein Kapitel globaler Mediengeschichte. CNN, Cable News Network, ging als weltweit erster reiner Nachrichtenkanal auf Sendung.
Today I dedicate the news channel for America, the Cable News Network,
sagte damals CNN-Gründer und Geschäftsmann Ted Turner. Der Start von CNN vor 40 Jahren war ein waghalsiges Projekt, betont Richard John, Medienhistoriker an der Columbia University in New York, im Gespräch via Zoom.
And Americans of a certain age watched TV news 6:30 evening.
Bis zu diesem Zeitpunkt haben Amerikaner um 6:30 die Abendnachrichten eingeschaltet. Das war ein festes Ritual. Deshalb waren viele Medienleute skeptisch. Würde der Sender ein 24-Stunden-Vollprogramm allein mit journalistischen Inhalten füllen können? Und gab es dafür überhaupt ein Publikum?
Would there be an audience for 24-hour news?
Die Anfangsjahre von CNN waren holprig. Technische Pannen gehörten zum Alltag. Der Sender schrieb Verluste. Doch die Idee der Rund-um-die-Uhr-Nachrichten begann langsam zu greifen. Bei der Explosion der Raumfähre Challenger 1986 war CNN als einziger Sender live dabei. Ebenso ein Jahr später bei der Rettungsaktion von Baby Jessica. Das Kleinkind aus Texas war in einen Brunnen gefallen. Doch erst 1991 wurde CNN zur globalen Medienmarke. Der Sender übertrug während des ersten Golfkriegs den Beginn des Bombardements auf Bagdad. Körnige Bilder, helle Blitze in grün schimmerndem Nachthimmel. Das wurde fortan zur visuellen Signatur von CNN. Seither liefert der Sender die Live-Bilder zu Kriegen und Konflikten, Terroranschlägen, Amokläufen, Naturkatastrophen, Flugzeugabstürzen. Mit dem Aufstieg des rechtskonservativen Kanals Fox News im Jahr 1996 begann die politische Polarisierung der amerikanischen TV-Landschaft, so Richard John. Bisheriger Höhepunkt: die Angriffe von Präsident Donald Trump auf die etablierten Medien und vor allem auf seinen Lieblingsfeind CNN.
You have an agenda. You're CNN. You're fake news.
Robin Curnow arbeitet seit 20 Jahren bei CNN. Zunächst als Korrespondentin in Europa und Südafrika und heute als Moderatorin in Atlanta.
Weltweit herrscht ein brutales Gezerre zwischen den politischen Lagern. Nationalismus und Populismus zeigen ihr hässliches Gesicht. In dieser Situation ist die Berichterstattung viel schwieriger geworden.
Medienkritiker betonen allerdings auch, CNN liefere Trump für seine Hasstiraden immer wieder Munition. Zum Beispiel, als eine Mitarbeiterin des Senders im Wahlkampf 2016 der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton vor einer Fernsehdebatte Fragen zuspielte. Ted Turner verkaufte sein Medienimperium 1996 an den Time Warner-Konzern, der heute zum Telekommunikationsgiganten AT&T gehört. Mittlerweile rangiert CNN in der Zuschauergunst auf Platz 3 der US-Nachrichtensender, nach Fox News und dem linksliberalen Sender MSNBC. Medienhistoriker Richard John.
The moment for 24-hour news coverage has passed in terms of its preeminence.
Die große Zeit des 24-Stunden-Nachrichtenfernsehens ist verblasst. Aber bei einer internationalen Krise schauen auch diejenigen, die Nachrichten online und auf ihren Mobiltelefonen beziehen, CNN.
To get the breaking news story.
So konnte CNN im April als Folge der Corona-Pandemie seine Zuschauerzahlen im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln, meldete der Mediendienst Nielsen. Heute hat CNN 2 Dutzend regionale und thematische Spartensender und 3000 Angestellte weltweit. Moderatorin Robin Curnow ist überzeugt.
I think change is good. CNN as a media organization.
Veränderung ist gut. Für CNN als Medienmarke ist es wichtig, sich der wandelnden Welt anzupassen. Das passiert vor allem mit Hilfe der Technologie, die unsere Inhalte in alle Ecken des Globus bringt. Aber am Ende geht es immer wieder um die Grundlagen des Journalismus. Wer, was, wann, wo, wie, warum, die Fakten und die Einordnung. Das ist heute wichtiger denn je.
Katja Ridderbusch über 40 Jahre CNN zwischen Breaking News und vermeintlichen Fake News. Letztere hat Donald Trump dem Sender immer wieder vorgeworfen. Doch jetzt hat er ja einen neuen Lieblingsfeind und der heißt Twitter. Der Konflikt spitzt sich zu. Trump ist ja selbst ein manischer Twitterer, posaunt gern Meinungen und Behauptungen als Tatsachen in die Welt. Jetzt hat das Unternehmen zum ersten Mal 2 seiner Tweets mit einem Warnhinweis versehen. Wo Trump behauptet, eine Briefwahl führe zu Wahlbetrug, steht jetzt der Hinweis, hier erfahren Sie die Fakten über die Briefwahl und ein Link führt dann weiter zu CNN. Der Journalist Adrian Lobe wird uns das einordnen. Guten Abend, Herr Lobe.
Guten Abend.
Einerseits geht es hier um eine weitere Machtprobe im beginnenden Wahlkampf des amerikanischen Präsidenten, aber wo auch generell um die Definition von Meinungsfreiheit. Wie bewerten Sie denn das, was Twitter mit dem Warnhinweis gemacht hat?
Also Twitter hat im Grunde Trump den Fedehandschuh hingeworfen. Es ist ja so, dass Twitter über Jahre hinweg eigentlich die Sache hat laufen lassen und Trump konnte da seine Unwahrheiten und Lügen verbreiten. Jetzt hat Twitter sozusagen die gelbe Karte gezückt und hat Trump in die Schranken gewiesen, indem eben ganz klar gekennzeichnet wurde, auch für die Nutzer, Achtung, das ist jetzt hier gewaltverherrlichend oder eine falsche Tatsachenbehauptung. Und jetzt ist der Krieg eröffnet. Es spitzt sich jetzt zu, dieser Konflikt. Und Trump hat unmittelbar darauf reagiert, ironischerweise dann auch auf Twitter, wo die ganze Debatte ja ausgetragen wird, und hat eine Executive Order, also ein Dekret erlassen, mit dem er die Kommunikationsbehörde FCC anweisen will, die Social-Media-Konzerne an die Kandare zu nehmen und möglicherweise auch zu zerschlagen. Es geht hier ganz konkret um die sogenannte Section 230 des Telecommunications Decency Acts. Das hört sich zunächst mal kompliziert an. Jemand hat mal gesagt, das sind 26 Wörter, die eigentlich das Internet geschaffen haben. Es geht darum, dass man eigentlich eine Rechtsgrundlage für die Plattformökonomie geschaffen hat, indem man gesagt hat, die Plattformen sind eigentlich keine Verbreiter oder Verleger, sondern lediglich Vermittler. Und es sind 2 Punkte, die hier maßgeblich sind. Also zum einen der Punkt, dass die Plattformen keine Haftung trifft für das, was dort publiziert wird von den Nutzern. Zum anderen, dass sie carte blanche haben in dem Sinne, wie sie löschen, ob sie löschen und wie restriktiv sie vorgehen. Und da will jetzt Trump ran und sagen, das geht so nicht weiter und wir müssen hier konkret einschreiten, dass Twitter jetzt beispielsweise einfach nicht mehr die Dinge zensieren darf.
Warum geht denn das Unternehmen in die Konfrontation?
Also es gab seit Jahren eigentlich intern Druck bei Twitter. Es ist ja so ein symbiotisches Verhältnis. Also einerseits ist ja Trump mit Twitter groß geworden. Manche sagen auch, das war Meilenstein auch auf dem Weg zur Präsidentschaft. Auf der anderen Seite hat man eben diesen Edelnutzer, der dort die eigenen Diskursstandards missachtet. Und intern, man muss ja auch sagen, dass die Softwarekonzerne traditionell eigentlich eher demokratisch orientiert sind. Und die Mitarbeiter wollten schon länger eigentlich, dass Trump komplett abgeschaltet wird, also dass Twitter ihn sperrt. Was jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht hat, war eine Verschwörungstheorie, die Trump verbreitet hat, wonach ein ehemaliger Kongressabgeordneter und TV-Moderator angeblich vor 20 Jahren eine Mitarbeiterin ermordet haben soll. Das ist erstunken und erlogen. Und der Witwer hat dann einen Brief geschrieben an Twitter-Chef Jack Dorsey. Und das war dann dieser Kulminationspunkt, wo dann die Twitter-Führung gesagt hat, okay, wir müssen jetzt einschreiten. Und jetzt ist natürlich die Frage, legt man hier zweierlei Maßstäbe an oder geht man dann wirklich konsequent vor und zensiert oder blendet hier einen Warnhinweis bei Trumps Äußerungen ein?
Könnte es Trump denn tatsächlich gelingen, die sozialen Netzwerke zu regulieren?
Also ich bin da eher skeptisch. Also ich glaube, dass das zum einen Wahlkampfgetöse ist, zum anderen ist das reine Rhetorik. Was er ja machen will, ist, dass er die Kommunikationsbehörde anweist, diesen Rechtsakt zu kassieren. Das kann sie auch nicht so einfach machen. Und es gibt jetzt auch innerhalb der Behörde schon Widerstände, dass man hier nicht sich zum Vollstrecker einer Meinungspolizei machen möchte. Also ob Trump damit durchkommt, wage ich mal zu bezweifeln. Aber auf jeden Fall ist jetzt hier ein offener Konflikt ausgebrochen. Und das Interessante ist, sind ja eigentlich diese ideologischen Irrungen und Verwirrungen, dass Trump jetzt mit seiner politischen Forderung anschlussfähig ist, auch an Teile der Demokraten, die schon immer gesagt haben, hört mal her, wir müssen eigentlich die Plattformökonomie in die Schranken weisen und regulieren.
Damit spielen Sie auch auf Facebook an?
Ja, also Facebook ist ja im letzten Präsidentschaftswahlkampf stark in die Kritik geraten, Stichwort Cambridge Analytica. Also es gibt ja weiterhin diese bis heute nicht ganz geklärten Vorwürfe der Wahlmanipulation. Das Interessante daran ist, dass Facebook-Chef Mark Zuckerberg jetzt Twitter kritisiert hat und gesagt hat, also wir machen das ganz anders. Wir wollen hier erst gar nicht die Schiedsrichter der Wahrheit sein, so sein Zitat. Und bei Facebook läuft die Sache anders. Also seit vergangenem Jahr können dort Politiker im Grunde sagen, was sie wollen. Da gibt es auch einen Blankoscheck und sie sind von diesem Faktencheck auf Facebook ausgenommen. Das ist natürlich auch ein recht cleveres Kalkül von Facebook, weil das war auch das Bedenken bei Twitter, dass wenn man jetzt interveniert und in einem ersten Schritt jetzt mit Warnhinweisen operiert oder in der Ultima Ratio diesen Account sperrt, dann lässt man natürlich die ganzen Internet-Trolle von alleine, die dann dieses Opfernarrativ bedienen. Hier die Social-Media-Konzerne wollen die konservativen Stimmen unterdrücken. Also das ist in beiderlei Hinsicht auch für mich eine Gefahr, dass sich hier der politische Diskurs weiter polarisiert und das Meinungsklima weiter vergiftet wird.
Es geht ja dabei eben auch generell um die Meinungsfreiheit und die Frage, wer entscheidet, was die Wahrheit ist. Was meinen Sie denn, wer von diesem Streit am meisten profitiert?
Das Naheliegendste wäre natürlich, dass Facebook jetzt profitiert und daraus Kapital schlagen kann, da ihre Reputation ja durch die Datenskandale angekratzt ist. Gerade weil sich jetzt Zuckerberg als sehr liberaler Hüter der Meinungsfreiheit geriert. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Twitter mit diesem Schritt sich auch Sympathien schaffen kann, gerade weil viele Leute auch sagen, das kann nicht unkommentiert dastehen, was Präsident Trump da alles twittert. Es ist halt ein Stück weit auch problematisch, weil es inkonsequent ist, ja. Warum hat Twitter nicht vorher agiert? Jetzt müssen sie halt diese harte Linie durchführen. Und ich glaube, da scheidet sich auch so ein bisschen die Entwicklung zwischen Facebook und Twitter. Also vielleicht ist nicht die Frage, wer davon profitiert, sondern wer davon Schaden nimmt. Und ich glaube, die Internetöffentlichkeit, wenn nicht die Öffentlichkeit insgesamt, ist davon sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden, weil man jetzt eigentlich schon sehen kann, dass sich das Meinungsklima weiter vergiftet. Ich glaube, dass Trump jetzt auf Twitter oder sei es auch auf anderen Kanälen seine Truppen hinter sich versammelt und jetzt gegen Twitter zu Felde zieht. Und das verheißt für die digitale Demokratie nichts Gutes.
Trump gegen Twitter. Adrian Lobe hat den aktuellen Streit für uns eingeordnet und bewertet. Herzlichen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die Menschen gehen mit federnden Schritten. Man kann gar nicht anders bei diesem Wetter. Aber alle tragen sie Masken, schreibt der Bestsellerautor Daniel Kehlmann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über den Frühling in New York in Corona-Zeiten. Zwar sei es deutschen Wissenschaftlern zufolge kaum möglich, sich beim Gehen auf der Straße anzustecken, aber in New York sei die Maske zum allgemeinen Erkennungszeichen jener geworden, die sich als vernünftige Menschen verständen. Gestern, als meine Frau, mein Sohn und ich um 9 Uhr abends die menschenleere Fifth Avenue hinaufgingen, schrie uns eine Frau aus der Ferne hinterher, wir sollten gefälligst unsere Masken anziehen, schreibt Daniel Kehlmann und analysiert. Die Dialektik der Aufklärung. Was als vernünftige Maßnahme beginnt, wird schnell zum Talisman. Dieser Satz Kehlmanns hätte auch als Überschrift für Hans-Ulrich Gumprechts Artikel in der Welt dienen können, aber die Titelzeile lautet »Am Ende von Wissenschaft«. Gumprecht glaubt, die Postcolonial Studies, eine für ihn eigentlich relevante Fachdisziplin, befänden sich zurzeit in einem Prozess der Selbstauflösung. Als einen Beleg dafür führt der Literaturwissenschaftler den kamerunischen Historiker und Postkolonialismus-Theoretiker Achille Mbembe an. Achille Mbembe will den Antisemitismusvorwürfen ausgerechnet mit der Feststellung entgehen, dass der Holocaust genau genommen nicht Gegenstand seiner Forschung ist, so als könne nur ein wissenschaftlicher Spezialist Antisemit sein, und ersetzt den Sachbezug durch die unüberbietbar selbstzufriedene moralische Versicherung, nicht eine Spur von Groll oder Vorurteil gegen irgendjemanden, von Hass gegen eine Gruppe oder Gemeinschaft zu hegen. Für Gumprecht zeigt sich da ein Verständnis von Wissenschaft, die sich von Empathie und Moral nicht mehr absetzen will. Das hat Hans-Ulrich Gumprecht bei der von ihm sogenannten zweiten Generation von Postkolonialismusforschern beobachtet. Und genau diese Haltung führe zur Selbstauflösung dieses Fachs. Denn wer die Welt nicht mehr analysiert, sondern sich stattdessen nur für die vermeintlich gerechte Sache engagiert, liest man aus Gumprechts Worten heraus, betreibt keine Wissenschaft mehr. Er fragt, ob diese Gefahr nicht bei allen Geisteswissenschaften besteht und rät deshalb vorsorglich, zu teils ausrangierten Prinzipien zurückzukehren, unter anderem zur Betonung von Wissensinnovation statt dem Ausmalen feststehender Weltbilder und zur Skepsis gegenüber den eigenen Gefühlen statt ihrer Feier. Das würde man sicher auch Clint Eastwood mit auf den Weg geben, der, wie Hans-Georg Rodeck in der Welt berichtet, einem Verschwörungstheoretiker $50.000 geschenkt hat. Aber am Sonntag wird der US-amerikanische Schauspieler und Regisseur 90. Es ist also wohl etwas zu spät für einen Sinneswandel. In die Geburtstagsgratulationen der Feuilletons mischt sich hier und da die Verstörung über Eastwoods politische Ausrichtung. Als ich schon fast vor Ehrfurcht zu versinken drohte, hielt er 2012 diese seltsame Anti-Obama-Rede vor einem leeren Stuhl, schreibt Doris Dörrie in der Süddeutschen Zeitung. Mein Groll auf ihn hält nur nie lange an, weil er dann garantiert wieder einen tollen Film macht und sich unermüdlich mit dem amerikanischen Heldenmythos herumschlägt. Ebenfalls in der SZ erinnert sich der Regisseur Wolfgang Petersen. Das einzige Problem mit Eastwood sind lange Dialoge. Er hat einfach keine Lust, sie sich zu merken. Bei einer Szene sagte er zwischendrin, wenn er wieder einen Satz vergessen hatte, einfach immer wieder bla bla bla, ohne das Gesicht zu verziehen.
Und das war unser heutiges Fazit. Ich bin Britta Bürger.